NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Regina Mädler. Schönen guten Abend. Müssen sich die Palästinenser von der Idee eines eigenen Staates verabschieden? US-Präsident Trump empfängt heute den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu. Und gleich wird uns unser Korrespondent in Washington berichten, wie weit die neue amerikanische Unterstützung für die israelische Regierung geht. Was sagt man in den Palästinensergebieten zu der Aussicht, dass es vielleicht keine Zwei-Staaten-Lösung gibt? Auch das ist heute ein Thema. Außerdem berichten wir aus Straßburg, wo das EU-Parlament heute grünes Licht für das Handelsabkommen CETA gegeben hat. Das Thema kommentieren wir auch. Der neue US-Verteidigungsminister war heute zu Gast bei der NATO in Brüssel. Die Bundesregierung schaltet sich bei Opel ein. Die Lufthansa-Piloten sollen mehr Geld bekommen. Und am Ende der Sendung schauen wir auf das heutige Champions League-Achtelfinale Bayern München gegen FC Arsenal. Es ist fast 3 Jahre her, dass Israel und die Palästinenser zum letzten Mal über einen Friedensschluss verhandelt haben. Und immer noch gibt es keinen Kompromiss. Internationale Vermittler haben das Konzept einer Zwei-Staaten-Lösung vorgeschlagen. Aber die israelische Regierung ist gegen einen unabhängigen Palästinenserstaat. Und sie bekam dafür von der neuen US-Regierung zumindest das Signal der Unterstützung. Jan Bösche in Washington. Heute ist nun Israels Ministerpräsident Netanyahu bei US-Präsident Trump. Wird er Rückenwind bekommen von Trump?
Naja, die Frage ist, wie weit dieser Rückenwind aussehen soll. Donald Trump hat gerade noch einmal klargestellt, was denn jetzt seine Position ist, was die Zwei-Staaten-Lösung angeht. Und er sagte, für ihn sei es entscheidend, dass man einen Deal schaffe, einen Friedensdeal, größer und besser, als sich das alle im Raum vorstellen könnten. Und angesprochen auf die Frage, ob es denn nun eine Abkehr gäbe von dieser Zwei-Staaten-Lösung, sagte Donald Trump, ob nun ein Staat oder zwei Staaten, das sei ihm egal. Er sei mit allem zufrieden, auf das sich Palästinenser und Israelis einigen könnten. Und er betonte noch einmal, wenn man so einen Deal machen wolle, dann müsse es Kompromisse auf beiden Seiten geben.
Wie ist das zu verstehen, diese Aussage, die USA unterstützen das, was die Konfliktparteien vereinbaren? Also will sich Trump da raushalten?
Er hat gesagt, sie wollten Friedensverhandlungen begleiten, aber an sich sei es eine Sache von Palästinensern und Israelis, sich zu einigen, eine Lösung zu finden, mit der beide gut leben könnten. Und diese Lösung, die würden sie dann auch akzeptieren. Das heißt, sein Ziel ist ein Frieden, wie auch immer er aussieht, aber er muss von beiden beteiligten Parteien getragen werden.
Und die USA wollen sich dann nicht als Vermittler anbieten anscheinend?
Das ist jetzt eine Frage, so sehr ins Detail ist Donald Trump nicht gegangen und ich bin mir nicht ganz sicher, dass er diese Frage jetzt schon beantworten könnte, welche Rolle er für sich selber sieht. Er möchte einen Deal größer und besser, wie man sich vorstellen kann. Er möchte ihn verhandeln, er möchte sicherlich nicht nur beobachten, aber an sich im Kern ist seine Botschaft, die beiden beteiligten Parteien müssen sich auf eine Lösung einigen.
Und trotzdem klingt es ja, oder es klang auch im Vorfeld von seinen Regierungsmitgliedern so, als ob man von der Zwei-Staaten-Lösung jetzt abrücken will. Das wäre ja das erste Mal, dass das ein US-Präsident macht. Kann er das so einfach?
Ja, sicherlich kann er das. Es ist, dass die Zwei-Staaten-Lösung die beste Lösung ist. Das war ein Konsens, ein außenpolitischer Konsens hier in der Stadt, sicherlich in demokratischen Regierungen, aber auch bei republikanischen Regierungen. Nun ist jemand ins Amt gekommen, der sagt, er möchte alles anders machen, als es bisher gemacht war und er möchte es eher als ein Dealmaker sehen und nicht als ein Politiker. Deswegen stellt er die Zwei-Staaten-Lösung in Frage. Aber sie ist nicht vom Tisch. Der Punkt ist, der Trump-Regierung, dieser Konflikt, der schon so lange andauert und wo alle Verhandlungen, die offenbar ja auch mit dem Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung geführt wurden, nicht zu einem Ergebnis geführt haben, ist das Ziel der Trump-Regierung jetzt zu sagen, wir müssen einen Neustart wagen, wir brauchen etwas Neues und wie auch immer das Ergebnis dann aussieht, wir sind zufrieden, wenn die Parteien zufrieden sind. Also, wenn am Ende, und viele Experten sagen das, eigentlich nur eine Zwei-Staaten-Lösung die Lösung ist, die irgendwie doch vorstellbar ist, dann wäre Donald Trump auch damit zufrieden. Ihm kommt es auf den Deal an.
Abwarten, was dabei rauskommt. Vielen Dank. Jan Bösche war das live aus Washington über den Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu. Wie kommen diese Signale der neuen US-Regierung in Israel und in den Palästinensergebieten an? Peter Kapern berichtet aus Tel Aviv.
Es wäre ein Wunder gewesen, wenn sich ausgerechnet Naftali Bennett, Chef der rechtsnationalistischen Siedlerpartei, der Order des Ministerpräsidenten gebeugt hätte, sich nicht zu äußern, bis das Gespräch Benjamin Netanyahus mit Donald Trump vorüber ist. Schließlich ist Bennett als Bildungsminister der ärgste Widersacher des Regierungschefs am Kabinettstisch. Zwar nahm er nicht direkt Stellung zur Meldung aus Washington, wonach die US-Regierung nicht mehr an der Zwei-Staaten-Lösung festhält, aber dem, was er zu sagen hatte, war die Genugtuung über die jüngste Wendung in der amerikanischen Nahostpolitik durchaus anzumerken. Ich wünsche dem Premier viel Erfolg bei seinem historischen Treffen heute Abend. Wir haben jetzt erstmals die Möglichkeit, uns aus dem Sumpf des palästinensischen Staates herauszuziehen und einen neuen, sicheren Weg einzuschlagen. Wir alle stehen an Ihrer Seite, Herr Premierminister. Viel Erfolg. Seither debattieren die einschlägigen Experten in den israelischen Radio- und Fernsehsendern die Alternativen zur Zwei-Staaten-Lösung. Eine heißt Staat Minus, vom Ministerpräsidenten selbst vor ein paar Tagen ins Gespräch gebracht. Was genau das bedeuten soll, hat er nicht gesagt. Nur so viel. Die israelische Armee müsse uneingeschränkte Handlungsfreiheit in diesem palästinensischen Staat Minus haben. Autonomie Plus, so heißt ein anderes der besprochenen Modelle. Darunter verstehen dessen Befürworter die Annexion weiter Teile des Westjordanlands, um den Rest einer ausgeweiteten palästinensischen Selbstverwaltung zu überlassen. Einer der Befürworter dieses Modells ist Yoav Kish, Knesset-Abgeordneter von Netanjahus Likud-Partei. Er will den Palästinensern aus dem Westjordanland, die er als Araber aus Judäa und Samaria bezeichnet, keinesfalls Einfluss auf die israelische Politik einräumen. Niemals werde ich den Arabern aus Judäa und Samaria das Wahlrecht für das israelische Parlament geben. Wir werden keinen Staat mit zwei Nationen gründen. Auch ohne diese Autonomie Plus kann man, so einige Siedlervertreter, Palästinenser vom politischen Einfluss fernhalten, sogar innerhalb einer Einstaatenlösung. Der Vorteil, das ganze Land wäre unter israelischer Kontrolle. Die Schattenseite, palästinensische Einwohner hätten wohl Menschenrechte, aber keine Bürgerrechte. Das wäre dann der Apartheid-Staat, vor dem Barack Obama und sein Außenminister John Kerry noch kurz vor dem Ende ihrer Amtszeit gewarnt haben. Einen solchen Staat mit unterschiedlichen Rechten für Juden und Palästinenser wollen palästinensische Politiker auf jeden Fall verhindern. Deshalb hielten sie, wie Jibril Rajoub, einer der denkbaren Nachfolger von Präsident Abbas, in ihren Reaktionen auf die Meldungen aus Washington an der Zwei-Staaten-Lösung fest.
Das Europaparlament in Straßburg hat heute grünes Licht für das Freihandelsabkommen CETA gegeben. Eine große Mehrheit der Abgeordneten stimmte für den Handelspakt der EU mit Kanada. Damit CETA in Kraft treten kann, muss es jetzt noch von zahlreichen nationalen und regionalen Parlamenten ratifiziert werden. Aus der Wirtschaft kam Lob für CETA. Umweltschützer protestierten auch heute.
Pour le climat et pour la démocratie.
CETA-Schmährufe vor der Tür. Einige hundert CETA-Gegner sind aus ganz Europa angereist. Am Morgen bilden sie Menschenketten und blockieren den Parlamentseingang. Auch aus Deutschland sind Demonstranten gekommen.
Der Mensch ist keine Ware, die Welt ist keine Ware. Man kann das nicht alles dem Kommerz und immer dem Profit unterstellen. Die Demokratie geht kaputt.
Die Debatte im Parlament über das umstrittene Freihandelsabkommen mit Kanada beginnt 20 Minuten später. Auch im Plenum sind gelegentlich Buhrufe zu hören. Grüne, Linke, Eurokritiker und Europagegner sind eine seltene Allianz eingegangen. Den einen geht CETA nicht weit genug.
Nach wie vor gibt es ungerechtfertigte Privilegien für ausländische Investoren,
die besser geschützt würden als Arbeitnehmer und Verbraucher, kritisiert Reinhard Bütikofer von den Grünen. Andere lehnen Freihandelsabkommen generell ab und setzen wie Front National-Chefin Marine Le Pen auf den Schutz der nationalen Wirtschaft. CETA sei ein Ausverkauf der nationalen Identitäten.
Damit wird einmal mehr die Unfähigkeit des Parlaments deutlich, die europäischen Bürger zu verteidigen. Und diese Entscheidung wird Folgen haben für jedes Volk, das seine eigene Souveränität, die Fähigkeit, auch in Zukunft frei zu entscheiden, wiederfinden will.
Doch die Mehrheit der Abgeordneten ist sich einig. EVP-Fraktionschef Manfred Weber:
Mit wem sollen wir denn überhaupt noch Gespräche führen können, wenn man nicht mit Kanada, einem hochentwickelten, demokratischen, partnerschaftlichen Land? Und das ganz große Bild ist, Donald Trump hat TPP gekündigt. Er will Mauern bauen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir als Europäer wollen an diesem Tag deutlich machen, dass wir nicht Mauern aufbauen wollen, sondern wir wollen Brücken bauen, wir wollen Partnerschaft.
CETA ist nach dem Amtswechsel in Washington auch zum politischen Statement geworden. Es sei mit seinen hohen Standards aber auch die Vorlage für künftige Freihandelsabkommen. Handelskommissarin Malmström wies noch einmal darauf hin, dass CETA den Bürgern und der Wirtschaft nutze. Der heutige Export aus der EU nach Kanada, das sind 900.000 Jobs in Europa. Für die etwas mehr als 70.000 Unternehmen, die Waren nach Kanada exportieren, gibt es viele Hürden. Schwierigkeiten haben vor allem die mittelständischen Betriebe, die über 80% von allen ausmachen. Da hilft CETA, Alle Zölle fallen zum Beispiel vom ersten Tag an weg. Das bringe den Unternehmen über 500 Millionen Euro pro Jahr. Auch die deutschen Bauern sollen profitieren und ihre Produkte leichter in Kanada verkaufen können. 140 regionale Marken bleiben geschützt, wie die Thüringer Bratwurst oder die Spreewaldgurken. Im Gegenzug werden beliebte kanadische Produkte wie der Ahornsirup, da ist Deutschland der größte Abnehmer innerhalb der EU, billiger. Auch Liebhaber von Hummer und Lachs dürfen sich freuen. Kanadische Bauern sollen bei Fleischprodukten auf Bio umgestellt haben. Angst vor genveränderten Produkten sei unbegründet, sagen Befürworter wie Bernd Lange von der SPD.
Also kein Hormonfleisch. Wir haben dafür gesorgt, dass unser Vorsorgeprinzip gesichert ist.
Das EU-Parlament hat mehrheitlich dem Handelsabkommen mit Kanada zugestimmt. Das war ein Bericht von Angela Tesch aus Straßburg. Eine wichtige Hürde ist also genommen. In den allermeisten Punkten kann das Handelsabkommen schon im April in Kraft treten. Allerdings müssen auch noch 33 nationale und regionale Parlamente zustimmen. Und teilweise gibt es noch große Vorbehalte. CETA ist trotzdem ein Erfolg, meint Ralf Siener in seinem Kommentar.
Ein historischer Tag für das EU-Parlament. Sein klares Ja zu CETA ist eine überfällige Kampfansage an die Europa-Gegner. Sie richtet sich gegen die rechtsradikale Europa-Hasserin und flammende CETA-Gegnerin Marine Le Pen und gegen den chauvinistischen America-First-Protektionismus des EU-Gegners Donald Trump. Denn beim Freihandelsabkommen CETA geht es aus europäischer Sicht nicht nur darum, dass Siemens und 70.000 weitere europäische Unternehmen in Kanada bessere Geschäfte machen und dadurch vielleicht zusätzlich einige Arbeitsplätze in der EU entstehen. Es geht nicht nur darum, dass europäische Verbraucher dank entfallender Zölle etwas weniger für kanadischen Ahornsirup, Cranberries, Hummer und Lachs bezahlen müssen und deutsche Lebensmittelproduzenten aufatmen können, weil Schwarzwälder Schinken, Spreewaldgurken, Aachener Printen und Thüringer Bratwurst als Herkunftsbezeichnungen geschützt bleiben. CETA setzt vielmehr dem von Donald Trump bevorzugten Rechte stärkeren, klare Handelsregeln entgegen. Der Freihandelsvertrag mit Kanada setzt Maßstäbe, an dem sich alle bisherigen und zukünftigen europäischen Handelsverträge messen lassen müssen. Das ist weder der EU-Kommission in Brüssel zu verdanken, noch der kanadischen Regierung in Ottawa, sondern dem basisdemokratischen Druck der europäischen und kanadischen CETA-Skeptiker und Gegner. Dieser Druck von außen hat Nachverhandlungen erzwungen und dafür gesorgt, dass Kanada als EU-Vertragspartner die Arbeitnehmerrechte und das Arbeitsrecht nicht antastet, dass Privatisierungen kommunaler Dienstleistungen rückgängig gemacht werden können, dass es im Gegensatz zu mehreren anderen EU-Verträgen mit Kanada keine intransparenten privaten Schiedsgerichte gibt, sondern ein Handelsgericht, das öffentlich tagt, das Revisionsverfahren zulässt und dessen Richter vom EU-Parlament bestätigt werden müssen. CETA schließt aus, dass genmanipulierte Lebensmittel in die europäischen Regale kommen oder das Hormonfleisch kanadischer Rinder. CETA wäre noch deutlich sozialer und umweltfreundlicher akzentuiert, wenn nicht die bornierte Barroso-Kommission der EU und die rechtskonservative Harper-Regierung Kanadas jahrelang das Sagen gehabt hätten, sondern das Juncker-Team, Trudeau und die Zivilgesellschaft. Es muss in Zukunft durchgesetzt werden, dass nicht nur Konzerne vor dem Handelsgericht klagen können, sondern auch Gewerkschaften. Von der besten aller Handelswelten ist CETA deutlich entfernt. Aber es ist weit besser als alle bisherigen Handelsabkommen. Scheitern kann es dennoch. Denn über 3 Dutzend nationale und regionale Parlamente müssen noch zustimmen. Die Wallonie kann CETA noch in letzter Sekunde zu Fall bringen oder der Europäische Gerichtshof oder ein Referendum in den Niederlanden. Doch das EU-Parlament hat alles getan, um CETA zu verbessern und vorläufig in Kraft zu setzen. Ein historischer Tag in Straßburg und ein wichtiges Signal an Le Pen und Trump.
Ralf Siener kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die Äußerungen von US-Präsident Trump zur NATO haben die europäischen Bündnispartner aufgeschreckt. Im Wahlkampf hat er gefordert, dass die Europäer mehr Geld für die eigene Sicherheit in die Hand nehmen. Ein anderes Mal nannte er das Nordatlantische Verteidigungsbündnis überholt. Heute ist nun zum ersten Mal ein Mitglied der Trump-Regierung in Europa. Verteidigungsminister Mattis traf sich mit seinen NATO-Kollegen in Brüssel. Und da wurde genau hingehört. Kai Küstner berichtet.
Auf die ersten warmen Worte des neuen US-Verteidigungsministers folgte sogleich die kalte Dusche für die NATO. Zunächst hatte James Mattis bei seiner öffentlichen Begrüßungsansprache beim Treffen des Militärbündnisses in Brüssel noch genau das gesagt, was seine Gastgeber hören wollten. Die Allianz bleibt das fundamentale Grundgestein für die USA und für die ganze transatlantische Gemeinschaft, durch die wir miteinander verbunden sind, erklärte James Mattis bei seinem ersten Auftritt in Europa. Damit gab er ein klares Bekenntnis zum Militärbündnis ab. Doch hinter verschlossenen Türen dann folgte eine unverhohlene Drohung. Wenn Sie nicht wollen, dass Amerika seine Verantwortung gegenüber dem Bündnis verringert, dann muss jede einzelne Hauptstadt ihre Unterstützung für unsere gemeinsame Verteidigung unter Beweis stellen, sagte Mattis laut Redemanuskript wörtlich. Eindeutiger kann man die Aufforderung an die Europäer, ihre Militärbudgets zu erhöhen, kaum formulieren. Gefragt danach, ob er ebenfalls aus Mattis Worten eine Drohung herausgehört habe, antwortete NATO-Generalsekretär Stoltenberg: Verteidigungsminister Mattis hat ein starkes Bekenntnis zur Allianz abgegeben, aber auch zur transatlantischen Freundschaft und der Notwendigkeit, die NATO zu stärken. Gleichzeitig hat er die Wichtigkeit einer fairen Lastenteilung unterstrichen und dass die Länder, die das 2%-Ziel nicht erfüllen, ihre Ausgaben erhöhen müssen. 2% der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung auszugeben, so lautet die angepeilte Zielmarke der NATO-Staaten. Die meisten Länder, auch Deutschland, sind davon weit entfernt. Dass die US-Regierung den Druck auf die Europäer erhöhen würde, ihre Militärausgaben zu steigern, war klar. Dass Mattis das gleich in den ersten Minuten so unmissverständlich tun würde, war nicht zwingend zu erwarten gewesen. Vor der Sitzung hatte die deutsche Verteidigungsministerin von der Leyen in Brüssel bekundet:
Die Amerikaner haben recht. Es ist eine Frage der Fairness, dass auch wir Europäer alle zusammen unseren Beitrag leisten und dass nicht übermäßig Lasten bei den Amerikanern sind.
Von der Leyen verwies darauf, dass die Deutschen den Bundeswehrhaushalt für dieses Jahr um 8% erhöht hätten. Man müsse aber noch mehr tun.
Weil die Bundeswehr das auch braucht. Nach fast 25 Jahren nach der Wiedervereinigung, in denen sie reduziert worden ist, stellt sich jetzt eine völlig neue Lage mit der Sicherheitsfrage, sowohl der Bekämpfung des Terrors, aber auch der Bündnis- und Landesverteidigung. Die Bundeswehr muss modernisiert werden.
Gleich die erste NATO-Sitzung mit dem neuen US-Vertreter beginnt also mit einem kleinen Paukenschlag. Zwar kamen Mattis auch die erhofften beruhigenden Worte über die Lippen, doch kurz danach folgte die Drohung, die Amerikaner könnten ihr Engagement zurückfahren. Über die Geldfrage hinaus bleiben weitere offen. Etwa die, welche Anstrengungen die US-Regierung den Europäern beim Antiterrorkampf etwa gegen den Islamischen Staat abverlangen werden. Auch die Frage, wie viel Trump persönlich die transatlantische Freundschaft am Ende wert ist, bleibt vorerst unbeantwortet. Die Weltlage entscheidend beeinflussen dürfte auch, wie sich im Trump-Putin-Zeitalter das Verhältnis zu Russland entwickelt. Verteidigungsminister Mattis nannte Russland mit keinem Wort, sprach aber von den für die NATO ernüchternden Vorgängen im Jahr 2014. Das war das Jahr, in dem Moskau die Krim annektierte.
Die Nachricht, dass General Motors den deutschen Autobauer Opel abstoßen will, hat gestern viele überrascht, auch die Große Koalition in Berlin. Am Nachmittag war bekannt geworden, dass der Mutterkonzern GM seine Opel-Werke an die französische Automobilgruppe PSA verkaufen will. Was das für die Arbeitsplätze in Deutschland bedeutet, darüber hat heute auch das Kabinett beraten. Christoph Prössel berichtet aus Berlin.
Der mögliche Verkauf von Opel an den französischen Konzern PSA Peugeot Citroën hat die Bundesregierung aufgeschreckt. Am Morgen auf der Kabinettssitzung sei darüber gesprochen worden, teilte Arbeitsministerin Andrea Nahles, SPD, im Anschluss mit.
Die Konzernleitung muss dringend mit den Arbeitnehmervertretern das Gespräch suchen. Ein weiterer unhaltbarer Zustand. Wir legen hier Wert auf sozialpartnerschaftliche Lösungen in Deutschland. Und auf verschiedenen Ebenen finden zurzeit Gespräche statt, sowohl mit Opel als auch mit General Motors, aber auch eben mit der französischen Seite.
Die Bundesregierung wolle die 3 Standorte in Deutschland erhalten. Die Unternehmensgruppe PSA bot Bundeskanzlerin Merkel nach Angaben eines Konzernvertreters Gespräche über die mögliche Übernahme von Opel an. Regierungssprecher Seibert signalisierte, die Kanzlerin sei bereit, solche Gespräche zu führen. Die Sprecherin von Wirtschaftsministerin Tsipras wiederholte die bereits geäußerte Kritik, dass eine solche Entscheidung an die Öffentlichkeit gelangt sei, ohne dass sie vorher mit dem Betriebsrat der IG Metall und den Beschäftigten besprochen worden sei. Opel beschäftigt mehr als 19.000 Personen in Deutschland an 3 Standorten. Rüsselsheim ist der wichtigste Standort. Dort arbeiten über 15.000 Menschen. Weitere Werke produzieren in Kaiserslautern und Eisenach. Europaweit arbeiten 38.000 Mitarbeiter für Opel.
Jahrelang haben Piloten der Lufthansa mit dem Unternehmen über einen neuen Tarifvertrag gestritten. Zuletzt wurde ein Schlichter eingeschaltet. Der hat einen Vorschlag zu den Pilotengehältern gemacht und dieser Vorschlag wurde heute von beiden Seiten angenommen. Dafür droht neuer Ärger. Die Lufthansa erklärte, dass sie zahlreiche Maschinen auslagern will. Für deren Piloten müsste dann weniger Gehalt gezahlt werden. Roman Warschauer berichtet aus Frankfurt.
Trotz der heute von beiden Seiten angenommenen Schlichtungsempfehlung im Tarifstreit zwischen den Piloten und der Lufthansa drohen neue Konflikte bei der Fluggesellschaft. Unter anderem die Flugbegleiter drohen mit Streiks. Auf Kritik stößt vor allem die Ankündigung der Lufthansa, 40 Flugzeuge künftig nicht mehr mit Personal zu besetzen, das unter den teureren Konzerntarifvertrag fällt. Lufthansa hatte dies heute als Konsequenz aus dem jetzt gefundenen Tarifkompromiss entschieden. Damit will die Airline nach eigenen Angaben die Zusatzkosten von 85 Millionen Euro kompensieren, die durch die Lohnsteigerungen um 8,7% entstanden sind. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO sieht durch die Ankündigung des Unternehmens den Gesamtfrieden bei der Lufthansa gefährdet. UFO-Tarifvorstand Baublies teilte mit, man sei kampffähig und könne umgehend mit weiteren Streiks auf die Kampfansage der Lufthansa reagieren. Die Pilotengewerkschaft Cockpit hatte den Schlichtungsvorschlag des ehemaligen Diplomaten Gunter Pleuger heute angenommen. In einer Mitteilung hieß es, der Vorschlag sei gerade so akzeptabel. Die Gewerkschaft empfiehlt den Mitgliedern in der anstehenden Urabstimmung, die Schlichtung anzunehmen.
Bei der Lufthansa ist also immer noch einiges in der Schwebe. In Hannover gab es jetzt ein gerichtliches Nachspiel zu einem anderen Flugausfall oder zu anderen Flugausfällen. Im vergangenen Herbst musste ja der Ferienflieger TUI Fly hunderte Flüge streichen, weil sich viele Besatzungen krank gemeldet hatten. Haben die Urlauber nun Anspruch auf Entschädigung? Dazu hat das Amtsgericht Hannover heute ein Urteil gefällt. Helmut Eickhoff berichtet.
Einem Pärchen hat das Gericht 800 Euro zugesprochen. Bei ihnen hatte sich der Flug um mehr als 3 Stunden verspätet. Im zweiten Fall bekommt eine Familie 2000 Euro für einen ausgefallenen Flug. Die Urteile sind durchaus überraschend. Immerhin waren in 2 anderen Fällen die Klagen der Reisenden abgewiesen worden. Die Richterin sagte heute, TUI Fly hätte nicht genügend Beweise vorgelegt. Das Unternehmen hätte nachweisen müssen, dass die Krankmeldungen ein wilder Streik waren. Medienberichte und WhatsApp-Nachrichten würden da nicht ausreichen. Es sind die ersten beiden Niederlagen von TUI Fly in dieser Sache. Möglich, dass noch einige folgen. Gut 700 Verfahren liegen alleine beim Amtsgericht Hannover. Eine Signalwirkung haben die Urteile sicherlich, sind aber nicht bindend, sagt Amtsgerichtssprecher Jens Buck. Es gäbe natürlich einen sogenannten Flursenat, wenn Richter sich auf dem Flur treffen und über Fälle austauschen. Jeder Richter müsse aber letztlich selbst entscheiden.
Die Bundesanwaltschaft hat heute die Räume von 4 Imamen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz durchsuchen lassen. Die 4 Geistlichen des türkischen Islamverbandes DİTİB stehen im Verdacht, für die türkische Religionsbehörde gespitzelt zu haben. Max Bauer berichtet aus Karlsruhe.
Das Ermittlungsverfahren, das die Bundesanwaltschaft gegen die 4 islamischen Geistlichen führt, geht auf eine Strafanzeige des grünen Bundestagsabgeordneten Volker Beck zurück. Beck hatte der Bundesanwaltschaft im Dezember 2016 Dokumente über die vermeintliche Agententätigkeit der Imame übergeben. Zusammen mit Erkenntnissen des Bundesamtes für Verfassungsschutz und des BND sei das die Grundlage für die Ermittlungen gewesen, sagte die Sprecherin der Bundesanwaltschaft Frauke Köhler.
Auf dieser Grundlage haben wir heute die Wohnungen von 4 islamischen Geistlichen durchsucht in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Sie sollen Informationen über Anhänger der sogenannten Gülenbewegung gesammelt haben.
Nach SWR-Recherchen befindet sich eine der durchsuchten Wohnungen in Fürten an der Sieg im rheinland-pfälzischen Landkreis Altenkirchen. Von hier aus hatte ein DİTİB-Geistlicher dem türkischen Generalkonsulat in Köln eine Liste mit Namen von 7 Anhängern der Gülen-Bewegung zugestellt. Der islamische Vorbeter ist inzwischen aus Fürten weggezogen. Ebenso der DİTİB-Imam aus dem benachbarten Betzdorf. Unter dem Dach von DİTİB versammeln sich in Deutschland knapp 1000 Moscheegemeinden. Der Verband wird von der staatlichen Religionsbehörde in Ankara finanziert. Die Imame sind mehrheitlich türkische Staatsbeamte. Deshalb richtet sich der Spionageverdacht gegen die DİTİB-Imame. Für einen Haftbefehl gegen die islamischen Geistlichen reichen die bisherigen Ermittlungsergebnisse aber nicht aus. Bundesanwaltschaftssprecherin Frauke Köhler.
Wir haben im Vorfeld der heutigen Maßnahme beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs prüfen lassen, ob die Voraussetzungen für einen Haftbefehl vorliegen. Das hat der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs verneint. Von daher konnten mangels dringenden Tatverdachts Festnahmen heute nicht erfolgen.
Vor den Aktivitäten türkischer Agenten in Deutschland warnt auch Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. Wenn DİTİB-Imame Informationen über Anhänger der Gülen-Bewegung an den türkischen Staat weitergeben, sei auch das Spionage.
Es ist auch nicht akzeptabel, dass Angehörige der DİTİB wie ein Nachrichtendienst agieren und Dossiers erstellen oder Informationen sammeln über mutmaßliche Erdogan-Gegner. Das ist nachrichtendienstliche Aktivität. Und aus unserer Sicht muss man auch der türkischen Seite zeigen und sagen, so geht es nicht in Deutschland.
DİTİB hatte die Spionagevorwürfe zunächst abgestritten. Später hatte der Verband aber bestätigt, dass Geistliche von DİTİB Informationen über Anhänger des Predigers Fethullah Gülen nach Ankara übermittelt hätten.
Seit mehr als 25 Jahren ist Deutschland kein geteiltes Land mehr und doch bekommen die Menschen in Ost- und Westdeutschland unterschiedlich hohe Renten. Das will Bundesarbeitsministerin Nahles schon seit längerem ändern. Heute hat sie dazu einen Gesetzesentwurf vorgestellt. Dagmar Pepping mit Einzelheiten.
Die rund 4 Millionen Rentner im Osten Deutschlands können sich freuen. Bis zum Jahr 2025 werden sie im Rentenrecht vollständig mit den Ruheständlern im Westen gleichgestellt. Allerdings in 7 kleinen Schritten ab dem kommenden Jahr, um die Kosten im Griff zu behalten. Die belaufen sich bei völliger Angleichung auf bis zu 3,9 Milliarden Euro pro Jahr. Bezahlt aus Beiträgen zur Rentenversicherung und aus Steuermitteln. Sozialministerin Andrea Nahles von der SPD befürchtet nicht, dass eine Neiddebatte losbrechen könnte.
Gleiches Rentenrecht für alle kommt gut an bei den Bürgerinnen und Bürgern. Da wird auch nicht auf Pfennig und Komma ausgerechnet, sondern das Grundprinzip, das versteht jeder und das unterstützen auch alle. Und zwar in Ost und West.
Allerdings gibt es bei der Rentenangleichung auch Verlierer, nämlich die derzeitigen Arbeitnehmer im Osten. Ihnen wird die höhere Bewertung ihrer Löhne bei der Rentenberechnung abgesenkt. Ebenfalls in 7 Schritten bis zur völligen Abschaffung 2025. Um den kritisierten Nachteil für die jetzige Arbeitnehmergeneration im Osten auszugleichen, müsse vor allem eines geschehen, so Nahles. Die Löhne im Osten müssten schnellstmöglich an das Niveau im Westen Deutschlands angeglichen werden. Licht und Schatten gibt es auch beim zweiten Projekt, das die Sozialministerin durch das Kabinett gebracht hat. Eine höhere Erwerbsminderungsrente für Menschen, die nach schweren Erkrankungen oder einem Unfall nicht mehr voll arbeiten können. Eine Gruppe, für die das Armutsrisiko in Deutschland besonders hoch ist. Jeder 7. Betroffene ist zusätzlich auf Mittel der Grundsicherung angewiesen, um über die Runden zu kommen.
Im Durchschnitt Erwerbsgeminderte gehen mit 50 Jahren in die Erwerbsminderungsrente zurzeit. Das ist sehr jung, ehrlich gesagt.
In ihrem Gesetzentwurf hebt die Sozialministerin die sogenannte Zurechnungszeit stufenweise an, bis zum Jahr 2024.
Die Betroffenen werden also langfristig so gestellt, als hätten sie bis zum 65. Lebensjahr durchgearbeitet, was sie ja aufgrund ihrer Erwerbsminderung in Wahrheit gar nicht können.
Die Folge ein durchschnittliches Plus von 7% laut Ministerin. Das Problem, diese Besserstellung gilt nur für Betroffene, die nach dem 1. Januar 2018 in die Erwerbsminderungsrente gehen. Nicht aber für die rund 1,8 Millionen Menschen, die bereits jetzt diese Unterstützung erhalten. Sie profitieren nicht von der Neuregelung.
Dortmund hat gestern sein erstes Achtelfinale gegen Lissabon verloren. Heute Abend tritt Bayern München in der Fußball-Champions League an. Zu Gast ist der FC Arsenal aus London. Philipp Nagel mit einem Ausblick.
Gegen den Lieblingsgegner von der Insel will der FC Bayern zum 4. Mal ins Achtelfinale der Champions League einziehen. Damit das gelingt, sollten die Münchner im Königsklassen-Dauerduell aber endlich ihr wahres Gesicht zeigen. Lahms angekündigtes Karriereende und die Suche nach einem neuen Sportdirektor reichen als Nebengeräusche. Ein frühes Champions League aus wäre der absolute Worst Case. Zwar sind die Gunners für die Bayern bislang noch nie zum Stolperstein geworden, doch natürlich warnen alle vor dem Wenger-Team rund um die Weltmeister Özil, Mustavi und Mertesacker. Als Ziel für heute Abend von den Bayern klar ausgegeben, Die Null muss stehen. Verzichten muss Ancelotti neben Ribéry, der nicht rechtzeitig fit wird, weiterhin auf Jerome Boateng. Dafür steht einem Einsatz von Xabi Alonso nach seinem Trainingsabbruch nichts im Wege. Spannend wird sein, ob der Italiener dem zuletzt doch formschwachen Thomas Müller erneut das Vertrauen für die Startelf gibt oder ob er stattdessen Thiago von Beginn an bringt.
Um 20.45 Uhr ist Anpfiff. Das war das Echo des Tages am Mittwoch, den 15. Februar. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Regina Mädler.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.